Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, ui, ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat?
Ding.
Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Und wenn ich dann so überlege, ach, ich bin jetzt gerade so allein zu Hause und weiß nicht, was ich gucken soll. Ach, so ein Erotik-Thriller, der geht eigentlich immer.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Mein lieber Kollege Micha hat sich gerade schon beklagt, dass er etwas im Hals hat. Ich hoffe, du bist jetzt trotzdem in der Lage zu sprechen und unsere Hörerinnen und Hörer zu begrüßen. Hallo Micha.
Sprechen ja. Hallo Melanie. Hi. Ja. Sprechen ja. Mal gucken, wie lange.
Ja, sonst mache ich das Ding jetzt hier alleine. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, du lässt mich nicht im Stich mitten
rein. Bitte überbrücken. Ich mache dann so eine Handbewegung. Bitte überbrücken.
Dann geht mir der Input dann vielleicht doch irgendwann aus. Mal schauen. Wir haben ein Thema oder beziehungsweise du hast ein Thema an mich herangetragen, was mich auch ein bisschen triggert für den Einstieg jetzt. Und zwar sind ja vor ein paar Tagen die Emmys vergeben worden. Und wir haben im Vorfeld, ich habe diese Diskussion mehrfach geführt, darüber gesprochen, dass eine Serie nominiert wurde, eine Serie, die wir auch im Podcast bereits erwähnt haben. Es geht um The Bear.
Nicht nur erwähnt, wir haben sie groß gemacht.
Ohne uns wären sie alle nicht da, wo sie sind. Das ist mir schon länger klar, aber irgendwie kommt die Dankbarkeit hier nie so richtig an.
Stimmt.
Ja, genau. The Bear war nominiert und zwar in einer Kategorie, in der man es nicht erwartet hätte, in der Kategorie beste Comedy-Serie. Und diese Serie ist vieles. Aber ist sie auch Comedy? Man ist sich nicht so sicher. Es wirkt, als wenn sie da so ein bisschen fehlgelandet wäre. Und deshalb, Micha, an dich so mal die Frage, wo beginnt für dich denn Comedy? Wo hört Drama auf? Wo beginnt Comedy und andersrum?
Puh, ja, das ist natürlich eine ganz große Frage. Aber sie war ja nicht nur nominiert in der Kategorie als beste Serie, hat es dann als beste Comedy-Serie und hat es dann nicht bekommen. Das hat dann Hacks bekommen.
Warum wohl? Das war nicht witzig.
Ja, ich glaube nicht, weil in den letzten Jahren haben sie ja tatsächlich da gewonnen, hat aber viele andere Emmys gewonnen. Also hat auch dieses Jahr einen neuen Rekord aufgestellt, The Bear mit 11 Emmys in dieser Primetime-Veranstaltung, ist damit keine Comedy-Serie, Comedy in Anführungszeichen, hat mehr Emmys in einer Staffel gewonnen als The Bear. Also man kann jetzt an Seinfeld denken, an Friends, Modern Family, was auch immer. Ja, was macht eine Comedy zum Comedy? Also Comedy-Inhalt wäre natürlich nicht verkehrt.
Ja, eben. Comedy. Es soll lustig sein. Ich weiß nicht, wie oft du beim Anschauen gelacht hast und wenn du gelacht hast, vielleicht auch aus den falschen Gründen. Ich weiß es nicht. Aber also, ich meine, es muss doch auch die Intention sein, die Menschen zum Lachen zu bringen, die zuschauen, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja, ich glaube jetzt die Darsteller und die Macher, denen kann man wahrscheinlich gar nicht so einen richtigen Vorwurf machen. Das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die weiter oben gefällt wird. Für welche Kategorie meldest du dich an? Und ich glaube, dass einfach, dass sie sich mehr Chancen ausrechnen, wenn sie in der Comedy-Kategorie starten, die halt nicht so stark umkämpft ist wie Drama, weil du da gegen die ganzen Schwergewichte ran musst und dann hast du es natürlich leichter, eben dich als Comedy zu deklarieren, aber unfair ist es natürlich trotzdem den reinrassigen Comedies gegenüber.
wollte gerade sagen, also ich meine, ich kann doch nicht, ich bin nicht drin in dem in der ganzen Thematik, wie da solche Nominierungen letztendlich zustande kommen. Aber nur weil ich sage, ich erhoffe mir bessere Chancen in der und der Kategorie im Vergleich zu der, in die ich eigentlich gehören würde, kann ich mich doch da nicht anmelden, oder? Also ich meine, die werden ja auch irgendwelche Richtlinien haben, nachdem sie das Ganze beurteilen, ob das jetzt, also haben sie nicht.
Ich glaube nicht. Also, wo du gesagt hast, von wem man kann The Bear, über einiges über The Bear sagen, aber eine Comedy ist nicht. Ich würde sogar sagen, dass so eine Serie wie Succession wahrscheinlich sogar mehr Comedy-Elemente hat als The Bear.
Ja, also, da habe ich schon häufig angelegt ist, ne?
Ja, also, es ist halt wirklich dann schwarzer Humor und bitterböse, dass es dann, dass man sich wirklich dann auch beim Lachen erschreckt. Aber natürlich ist auch das keine Comedy. Die haben da relativ viel Freiheit, wie die Leute ins Rennen geschickt werden bei solchen Preisverleihungen. Das siehst du auch daran, zum Beispiel bei den Oscars, dass du als Produzent oder als Filmstudio relativ frei bist, ob du jemanden als Hauptdarsteller oder als Nebendarsteller starten lässt. Auch da gab es ja schon große Diskussionen und da gehen die taktisch vor. Man sagt von wegen, das ist ein Jahr, wo es so viele tolle Hauptdarsteller gibt, die bessere Chancen haben. Dann nehme ich jemanden aus dem Ensemble, der wahrscheinlich trotzdem der Hauptdarsteller ist und lasse ihn als Nebendarsteller laufen und erhöhe damit meine Chancen.
Das ist ja aber auch skurril und das ist in erster Linie unfair für alle großartigen Comedy-Talente, die dann in dieser Kategorie zusätzlich noch nominiert sind, die natürlich andere Voraussetzungen mitbringen. Und ich persönlich bin nach wie vor der Meinung, dass eine gute Comedy teilweise, also kommt natürlich auf die Thematik dran, aber manchmal wirklich, wirklich schwer zu spielen ist und deshalb mit Drama halt auch schon gar nicht konkurrieren kann, weil ja die Intention eine ganz andere ist und die Herausforderung an den jeweiligen Schauspieler natürlich auch eine ganz, ganz andere.
Ja, und bestimmt nicht geringer. Also das hört man ja von Leuten, die beides gemacht haben, die sagen von wegen, es ist schwerer, eine gute Komödie zu spielen und zu schreiben und zu inszenieren, weil diese Drama und Tragödien da fällt das nicht so auf, wenn du mal daneben liegst, ne? Weil du hast dann auch viel übers Drehbuch transportieren können. Aber wenn Gags nicht sitzen, wenn das Timing nicht funktioniert, dann merkst du das ganz schnell, weil die Leute nicht lachen. Ja. Ich musste mich auch, war auch übrigens jetzt am Wochenende wieder daran erinnert, der Marsianer mit Matt Damon als letzter Mensch, der zurückgelassen wurde auf dem Mars, lief ja auch als Comedy, beziehungsweise bei den Golden Globes als Comedy/Musical. Das war damals auch schon ein großes Thema und das ist wirklich dann einfach, ja, dann lassen wir es da laufen und erhöhen damit die Chancen.
Ja, ne? Musical?
Ja, eine Musical, also / Comedy. Das ist dann eine Kategorie bei den Golden Globes. Was ich ja noch verstehen kann, wenn du sagst, du möchtest Musicals vielleicht so einen bestimmten Status geben oder eine Kategorie, dass sie nicht hinten überfallen. Aber wenn dann wirklich solche Dramen irgendwie durch die Hintertür sich als Comedy ausgeben, dann ist irgendwie, stimmt irgendwas nicht.
Weil man ja dann auch wieder ansetzen könnte, zu diskutieren, ob ein Musical zwangsläufig auch ein Comedy-Produkt ist, weißt du? Weil es gibt ja, wenn du sowas wie La La Land anguckst, das ist bestimmt auch amüsant an der einen oder anderen Stelle, aber für mich ist das in erster Linie ein großes Drama. Also,
absolut. Les Miserables ist natürlich auch ein schönes Beispiel, ne? Das ist, aber gut, da kann ich noch verstehen, okay, das ist jetzt eine Kategorie, da sammeln sie zwei Segmente, die jetzt vielleicht keine eigene Kategorie füllen würden, weil so viele Musicals hast du auch nicht jedes Jahr.
Leider.
Aber es ist schwierig, aber was kann man machen? Brauchen wir eine Kategorie für Dramedies? Ich habe jetzt den Vorschlag gehört, dass man gar nicht mehr genremäßig unterscheidet, sondern eher unterscheidet von wegen, ist es ein Halbstünder oder ein Stünder?
Okay.
Weil da hast du dann noch mehr Unterschiede in der Struktur, in der Erzählweise. Aber auch da gibt es natürlich Schwierigkeiten, weil mittlerweile diese Längen ja auch sehr aufgeweicht sind und da auch alles möglich ist zwischen 20 bis 70 Minuten pro Episode.
Könnte Stranger Things aber dann auch in allen Kategorien anstarten.
Genau, gehen. Stimmt, weil da waren ja auch Folgen irgendwie anderthalb Stunden lang, oder die letzte Folge.
Können sie noch mehr Preise abräumen? Vielleicht muss man so denken, ich weiß es nicht. Aber also für mich wäre auf jeden Fall schon mal eine Lösung, wenn die Entscheidung darüber, in welche Kategorie es fällt, von mir gefällt wird, natürlich in erster Linie von mir, aber vielleicht von einer übergeordneten Distanz entschieden wird. Weißt du, wo dann wirklich jemand Neutrales sitzt und sagt, okay, das ist jetzt Comedy, das ist jetzt Drama und dann packen wir es in die Kategorien, unabhängig davon, wie da möglicherweise die Konkurrenz ist. Und ich meine, wenn es eine starke Serie ist, dann müsste sie ja auch die Konkurrenz ausschalten dürfen, oder? Dann ist doch.
Das stimmt. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn man diesen Vorschlag in den USA unterbreiten würde, würde man danken von wegen, ah, das ist doch bestimmt ein Vorschlag aus Deutschland. Also so eine Humorkommission, die bilden einen Arbeitskreis und da wird dann bestimmt der Abstimmung Abstimmung, war das witzig oder nicht und ob dann ausgerechnet die Deutschen die sind, die dann entscheiden dürfen, ob das witzig ist. Ich glaube, in den USA kommen wir damit nicht durch.
Nee, wahrscheinlich nicht. Naja, aber apropos Abstimmung, abgestimmt haben wir in übertragener Hinsicht natürlich auch bei dem Programm der heutigen Folge, wenn man das so formulieren darf. Bevor wir zu den einzelnen Serien und Filmen kommen, die wir dieses Mal dabei haben, natürlich von mir wie immer jedes Mal an dieser Stelle der Aufruf. Falls ihr es noch nicht getan habt, was natürlich längst schon überfällig wäre, aber dann lasst uns gerne ein Like da, folgt uns, egal auf welcher App ihr unterwegs seid, welche Podcast-App ihr habt, dann seid ihr immer im Bilde, wenn eine neue Folge erscheint. Und natürlich nicht zu vergessen, Instagram, allyoucanstream_podcast. So, Micha, und jetzt ebenfalls wie immer von mir der Aufruf an dich. Was haben wir heute alles Schönes, wirklich, wirklich Schönes mit dabei?
Ja, eine schöne Mischung. Vor allen Dingen, wir haben dabei, und da können wir auch gleich mal nachher weitersprechen, in welche Kategorie wir die erste Serie packen würden. Es geht um Agatha All Along. Da ist die böse Hexe aus WandaVision wieder zurück und die bekommt jetzt eine Solo-Serie, wobei, da können wir nachher auch mal drüber streiten, wie Solo das jetzt tatsächlich eigentlich ist oder ob das eher dann so eine Ensemble-Serie ist. Auf alle Fälle Agatha All Along, neu bei Disney+. Wir haben Undressed, ein freizügiger Erotik-Thriller aus Deutschland. Darüber wird zu reden sein, unter anderem mit der Hauptdarstellerin Lena Meckel, die ihr auch schon im Teaser dieser Folge gehört habt. Dann kommen wir zu The Penguin. In der neuen HBO-Serie wird Colin Farrell mit jeder Menge Make-up zum neuen Batman-Bösewicht. Und wir haben zu guter Letzt Drei Töchter, ein neues Netflix-Familiendrama mit einem wirklich sehr, sehr hochkarätigen Cast. Ja, jetzt geht's weiter mit der Frau, die in der Marvel-Serie WandaVision der titelgebenden Wanda die Show gestohlen hat. Die Rede ist natürlich von der Hexe Agatha oder Agnes, gespielt von Catherine Hahn. Wie gesagt, die Serie heißt Agatha All Along, 8 Episoden. Die ersten beiden sind schon draußen, ab jetzt verfügbar bei Disney+. Und Melanie, du hast dich mit dem Thema beschäftigt und kannst uns erstmal verraten, worum geht's in der Serie und wie ist die jetzt verbunden mit dieser Ausgangsserie WandaVision?
Ich fand gerade deine Formulierung, die Show gestohlen. Richtig schön, weil letztendlich ist es ja genau das, alle diejenigen, die WandaVision noch nicht gesehen haben, an die gebe ich jetzt mal kurz einen Spoiler-Alert raus, weil wir werden jetzt ein bisschen zurückgehen in diese Serie, einfach um den Ausgangspunkt von Agatha All Along ein bisschen schildern zu können. Und zwar ist in WandaVision ja das Grundprinzip, dass Wanda eine eigene Realität kreiert hat, in der sie mit Vision, ihrem Mann in der Serie und ihren Kindern eben glücklich sein kann. Und Agatha, Agnes, wie sie erstmal heißt, Agnes ist die Nachbarin in dieser Serie. Stellt sich im Verlauf der ganzen Geschichte raus, dass Agnes in Wirklichkeit eine Hexe ist und ganz genau weiß, im Gegensatz zu allen anderen Protagonisten, was da eigentlich um sie rum gerade passiert. Und der Ausgangspunkt von dieser ganzen Geschichte von Agatha All Along ist jetzt, dass wir am Ende von WandaVision quasi einsetzen und Wanda Agnes in dieser ganzen Welt quasi gefangen gehalten hat. Agnes weiß jetzt mittlerweile nicht mehr, dass sie eine Hexe ist. Sie kann sich an nichts von dem erinnern, was eigentlich damals passiert ist. Und so im Verlauf der ersten Folge, so viel kann ich jetzt schon mal sagen, fängt sie an, sich zu erinnern und ist natürlich an dem Punkt, dass sie ihre eigenen Kräfte, die Wanda ihr genommen hat, diese Hexenkräfte, die ganz, ganz, ganz gewaltig waren, jetzt wieder zurückgewinnen möchte.
WandaVision war ja damals so ein sehr ungewöhnliches Format, weil es ja auch mit dem, wo wir gerade über Komödien gesprochen haben, auch mit diesen Sitcom-Klischees gespielt hat. Es war also inszeniert wie eine Sitcom, ist dann durch die Jahrzehnte mit jeder Folge gegangen. Was für ein Genre haben wir denn jetzt bei Agatha All Along? Wie würdest du das denn in eine Kategorie packen?
Ah, oh, das ist schwierig. Ich bin ja auch nicht immer so ein Fan von Schubladen. Wanda hat ja wirklich...
Sagt die Frau, die gerade noch die Humorkommission einsetzen wollte.
Ich wollte das einfach einmal einbringen. Also generell bin ich kein großer Fan von Schubladen, was das betrifft. Also klar, ja doch, also so ein übergeordnetes Komitee sei mal dahingestellt. Aber ich finde das jetzt ausgesprochen düster. Ich würde es vielleicht eher Mystery-Drama in diese Szene, so ein bisschen in diese Schublade parken. Vielleicht das würde, glaube ich, als Überschrift ganz gut passen, weil die Ausgangssituation ist in dem Fall beispielsweise, dass Agnes als Polizistin arbeitet, als Ermittlerin und einen Mordfall aufklären möchte. Das heißt, du hast am Anfang erstmal dieses Krimi-Thriller-Grundszenario als Stimmung, was dann natürlich durch Mystery irgendwie so ein bisschen gebrochen wird, wenn das dann die ganze Hexenthematik eben aufgemacht wird.
Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, Solo-Serie, ja, kann man ja so sagen. Sie kriegt ihre eigene Serie, aber sie ist dann auch schon umgeben von anderen Co-Stars, die da mit ihr mithalten können.
Ja, also du hast natürlich ein großes Ausmaß oder einen großen Klumpen an Hexen drumherum, die da eine Rolle spielen und die sich ihr teilweise auch in den Weg stellen, die sie eben mitziehen möchte. Wir haben zum Beispiel Aubrey Plaza mit dabei als Hexe Rio Vidal, die so eine Gegenspielerin spielt schon in der ersten Folge und die natürlich ähnlich viel Screentime hat wie Agnes zu dem Zeitpunkt. Also du bist natürlich in so einer Ensemble-Serie in gewisser Weise drin. Aber ich würde es ein bisschen vergleichen mit Loki. Da haben wir ja auch das Szenario, dass dieser Anti-Held aus dem Marvel-Universum eben im Fokus steht und drumherum gewisserweise Geschichten erzählt werden. Und genau so ist es jetzt hier auch. Wir haben Agnes im Vordergrund, also Agatha, wie sie als Hexe heißt. Und drumherum bilden sich dann diese anderen Geschichten. Aber sie ist schon Fixpunkt in dieser ganzen Geschichte.
Wir befinden uns ja im Marvel-Universum, was ja im Kino geboren wurde, ursprünglich in den Comics, aber dann durch die Kinofilme bekannt geworden ist. Ich weiß, dass es da so Probleme gab. Auch bei Disney haben die sich viele Gedanken gemacht, zu gucken, wie können wir schaffen, dass die Serien besser funktionieren, weil da auch ein paar unter den Erwartungen geblieben sind, sowohl was die Quote betrifft, als auch auf die Kritiken. Wie sehr muss man jetzt in diesem Marvel-Universum zu Hause sein, um zu verstehen, was da passiert in Agatha All Along? Und speziell muss man WandaVision gesehen haben, um die Serie zu genießen.
Also was ich jetzt bei dieser Serie ganz angenehm fand, ist, dass es meiner Meinung nach nicht notwendig ist, WandaVision tatsächlich vorher gesehen zu haben. Mhm. Weil du wirst da reingeschmissen, dir wird dieses Grundszenario erklärt von wegen eine Frau, die jetzt als Ermittlerin aktiv ist, gar nicht weiß, wo sie herkommt. Und dann wirst du so Schritt für Schritt in dieses ganze Hexendasein, was drumherum passiert, eben eingeführt. Und wenn ich jetzt an vorherige Marvel-Serien denke, wie beispielsweise She-Hulk, da hat das ja überhaupt nicht funktioniert. Da wurde wirklich das ganze Konzept von Bruce, also ihrem Cousin, der da mitspielt, eben vorher nochmal erklärt und so weiter, dass du wirklich eine Einführung bekommst. Und das braucht jetzt Agatha All Along nicht. Das funktioniert meiner Meinung nach auch für sich alleine.
Okay, cool. Das ist ja dann auch eine Serie, die sie wahrscheinlich auch bewusst jetzt in diesem Herbst programmiert haben, ne? Weil wir gehen ja langsam so auf Halloween zu. Wir haben ja auch schon eine Sonderfolge zumindest gemacht zum Thema Halloween im vergangenen Jahr. Wie sehr ist denn da so ein Gruselfaktor zu spüren? Oder vielleicht gibt es da auch irgendwelche Schockmomente? Gehen die voll auf diese Hexenthematik auch insofern ein? Bisher bei dem, was du gesehen hast?
Also in dem, was ich bisher gesehen habe, gehen sie natürlich auf die Hexenthematik ein. Das wird sehr, sehr schnell auch in der ersten Folge eben aufgegriffen. Aber so richtig Schockmomente hatte ich bis hierhin noch nicht. Ich glaube, dass das aber noch kommen könnte, weil in WandaVision war es ja am Ende auch relativ gruselig und intensiv, was da gezeigt wurde. Deshalb glaube ich nicht, dass sie dem jetzt groß nachstehen werden. Aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich jetzt perfekt angesiedelt. Also wenn du Halloween schon im Hinterkopf hast und dann diese Hexenthematik aufgegriffen wird, könnten sie sich, glaube ich, keinen besseren Zeitpunkt im Jahr aussuchen, um das Ganze eben entsprechend zu platzieren.
Zumal ja auch bei Disney Plus dann auch eine Erscheinungsweise ist, wöchentlicher Erscheinungsmodus der Folgen. Insofern begleitet uns die Serie ja noch eine Weile. Dich persönlich auch? Hat es dir gefallen?
Ja, es hat mir gefallen. Ich hatte Agatha ja schon im Kopf damals, also bei WandaVision ist ja zeitgleich auch ein Song rausgekommen. Sie ist ja eingeführt worden in der Serie mit einem eigenen Introducing-Song, sage ich jetzt mal. Agatha All Along hieß der, genauso wie die Serie jetzt wiederum heißt. Und der war damals,
aber vorher nochmal andere Namen getragen hat. Das war ja auch ganz interessant, ne? Dass es da so eine Verwirrtaktik von Disney Plus gab und, glaube ich, 3-4 verschiedene Namen kursierten für diese Serie.
Finde ich jetzt aber letztendlich doch sehr zielführend. Und der Song hat damals ja auch einen Emmy gewonnen, wo wir bei der ganzen Sache jetzt stehen geblieben sind. Der hat, ich glaube, im vergangenen Jahr oder im vorletzten Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, hat er einen Emmy gewonnen und ist von den Machern, das muss ich jetzt auch nochmal loswerden, die Eiskönigin geschrieben haben, die Musik.
Okay, Lopez, die
genau.
Lopez.
Genau,
Ehepaar, glaube ich, ne? Oder?
Ja, ob sie jetzt verheiratet sind, weiß ich nicht, aber sie sind meines Wissens zusammen. Genau, die haben den Song auch gemeinsam geschrieben Und das erklärt vielleicht auch, warum das ganze Ding damals so durch die Decke gegangen ist. Und jetzt in dem Fall, ich hatte große Erwartungen, weil ich das damals auch sehr gefeiert habe und bin nicht enttäuscht worden. Also ich finde die erste Folge schon mal sehr, sehr vielversprechend, auch die zweite sehr, sehr vielversprechend. Bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Und es ist sehr, sehr düster, es ist sehr, sehr mysteriös, aber es lädt dazu ein, sich so richtig reinfallen zu lassen. Und ich war sehr neugierig, wie es weitergeht, gerade weil es bei mir jetzt auch so eine gewisse Herbst- und Halloween-Grundstimmung ausgelöst hat, als ich das Ganze geschaut habe.
Na, das klingt doch gut. Agatha All Along, ab sofort bei Disney Plus verfügbar.
Ich bin momentan in einer guten Position, mich in diesen Folgen, die wir hier aufnehmen, ein bisschen zu wiederholen, weil ich habe zuletzt Trends ausgerufen und ich glaube, ich kann in dem Fall jetzt noch ein einziges Mal, ich verspreche, es ist noch ein einziges Mal, einen Trend ausrufen. Und zwar haben wir als nächstes ein Erotik-Thriller, ein Erotik-Drama, ich glaube, es hat ein bisschen was von beiden, aber da wird mich ja gleich noch mehr erzählen, mit ins Programm aufnehmen. Es geht um Undressed, ab sofort bei Prime Video verfügbar. Und wir hatten in den letzten Jahren, also so mit 50 Shades of Grey, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber auch zu Corona-Zeiten 365 Tage, auch ein Erotik-Thriller, der komplett durch die Decke gegangen ist. Jetzt das Ganze mal Made in Germany, bevor wir darüber ein bisschen sprechen. Micha, einmal von dir kurz eine Info darüber, um was sich dieser Film eigentlich genau dreht.
Undressed ist ein Film, du hast schon richtig gesagt, Erotik-Thriller. Es geht um Elle, gespielt von Lena Meckel. Die ist junge Erbin eines Mode-Familienunternehmens und Leben läuft eigentlich perfekt. Ist glücklich mit ihrem Verlobten und nimmt eine neue Aufgabe und kriegt praktisch die Führung dieses Familienunternehmens überreicht. Und dann tritt in ihr Leben der sehr attraktive Bodyguard Ben, der so eine düstere Vergangenheit hat. Das heißt, es wird da sehr, ja, sie ist so als Frau zwischen zwei Männern und es wird sehr heiß, es wird erotisch, es wird sexy. Gleichzeitig muss Elle aber auch feststellen, dass in der Firma nicht alles so glatt und reibungslos läuft, wie sie vermutet hat und dass es da doch auch ein paar Geheimnisse gibt, mit denen sie sich auseinandersetzen muss.
Also ist quasi die Story, die drumherum gestrickt ist, so ein bisschen das Bindeglied, um diese Erotik-Szenen aneinander setzen zu können.
Na, ich will nicht zu viel verraten, aber es ergibt da schon Sinn, ne? Also dass ihr Privates und Berufliches dann irgendwann zusammenkommt,
okay,
kann man sich dann vielleicht ausrechnen.
Da muss ich dann natürlich an der Stelle erstmal nachhaken, wie explizit ist denn das, was man da jetzt wirklich sieht? Weil ich meine, amerikanische Vorbilder teilweise waren ja schon mal relativ explizit, wobei auch die Amerikaner ja durchaus prüde sind, das muss man ja irgendwie immer nochmal erwähnen. Aber wie weit haben wir uns denn da jetzt vorgetraut, auch da wirklich mal was zu zeigen? Klingt auch so.
Das klingt so nach endlich mal. Ja. Also für deutsche Verhältnisse geht es ja schon zur Sache, muss man wirklich sagen. Also ist man auch nicht so gewohnt, dass dann tatsächlich da auch richtige Sexszenen gezeigt wird. Also das ist schon deftig, aber ist trotzdem irgendwie geschmackvoll gemacht, ne? Also dann trotzdem eine gewisse Romantik und Erotik dabei, nicht plumpt. Ja, aber es sind schon eine Handvoll Sexszenen dabei.
Ich fand es bei 365 Tage, da muss ich mich jetzt nochmal dran zurückerinnern, weiß ich noch, wie geschockt.
Habe ich nicht gesehen.
Ich kann dir sagen, ich war geschockt vom Frauenbild, was da irgendwie aufgeht. Es war sehr rückständig und sehr, sehr passiv in dem Fall. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Fall auch so ist. Ist sie passiv oder ist sie antriebgebend? Ich kann das nicht so einschätzen bei dem Film.
Ich würde schon sagen, das ist schon ein Erotik-Thriller aus der Frauenperspektive.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Darüber habe ich dann auch mit Lena Meckel im Interview gesprochen, dass das auch eine Drehbuchautorin ist, die dahinter dem Projekt steht. Insofern ist das schon eine Frauenperspektive, die natürlich, das ist dann schon auch so ein Klischee, diese Frau zwischen zwei Männern steht, die beide dann unterschiedliche Seiten von ihr selbst wahrscheinlich auch repräsentieren, wenn mir so viel Küchenpsychologie dann erlaubt ist. Aber nee, also dass sie jetzt irgendwie der Spielball der Männer ist, auf keinen Fall.
Du hast gerade schon angesprochen, du hast mit Lena Meckel gesprochen. Für die das Ganze, so stelle ich es mir vor, auch eine große Herausforderung gewesen sein dürfte. Weil wenn du so viele Erotik-Szenen damit drin hast, musst du natürlich auch ein gewisses Maß an Selbstüberwindung haben, um wirklich in der Lage zu sein, das zu spielen. Wie viel hat sie denn da jetzt auch drüber erzählt und worüber habt ihr noch geredet?
Vielleicht muss man kurz nochmal sagen, Lena Meckel, die meisten werden sie wahrscheinlich vom Sehen kennen, aber es kann natürlich sein, dass jetzt noch nicht alle mit dem Namen vertraut sind. Also sie hat zum Beispiel Rote Rosen gemacht, sie hat Der Alte gemacht, viele Fernsehfilme gedreht, auch Kinosachen. Insofern ist das so der Bereich, aus dem sie kommt. Und ich habe sie natürlich auch gefragt, wo für sie dann die Grenze ist. Wir haben jetzt hier Sexszenen, wo man auch wirklich was, ein bisschen was sieht. Ich habe sie gefragt, was wäre für sie tabu? Also was, wo ist für sie die Grenze erreicht, was sie nicht mehr vor der Kamera machen würde? Ich habe sie zu den Sexszenen gefragt, weil das ja dann doch sehr technisch ist, was da abläuft. Und da auch über Lachanfälle am Set, also mit dem Partner, wenn man dann irgendwelche Stellungswechsel machen muss, weil das im Drehbuch so steht, machen muss, dass es da auch öfter mal zu Lachanfällen kommt. Und ich habe sie gefragt und sie hat mir auch verraten, warum sie auch privat tatsächlich gerne Erotikthriller schaut. Ich freue mich sehr, dass Lena Meckel bei uns ist, bei Eugen Stream, dem Star von Undressed, dem neuen Film bei Prime Video. Hallo Lena.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Lena, du hast schon viel fürs Fernsehen gemacht. Du hast Kinofilme gemacht und jetzt einen Film bei Prime Video. Wie bereitet man sich darauf vor, dass man potenziell mit einem Film weltbekannt werden kann?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe mich tatsächlich nicht speziell darauf vorbereitet, weil für mich ist jedes Projekt irgendwie trotzdem gleich und eine Herausforderung und ein schönes Erlebnis. Und natürlich ist es bei Streamern natürlich, klar, keine Frage, hat man einfach diese Ehre, sage ich mal, von mehreren Menschen gesehen zu werden potenziell. Wobei das ja auch immer darauf ankommt, ob dieser Film international ausgespielt wird oder für den deutschen Markt.
Okay, das wisst ihr noch nicht genau, ob das also in dem Fall so sein wird?
Ich glaube, es ist der deutsche Markt, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Ah, okay. Gut, na gut, dann vielleicht kommt das ja später dann, wenn es dann gut läuft in Deutschland.
Also vielleicht Deutschland bekannt, aber nicht weltweit bekannt.
Okay, gut, dann wird das ein schrittweiser Übergang werden. Du spielst in Undressed, spielst du Elle, die wird neue Chefin eines traditionsreichen Modeunternehmens, was in Familienhand ist. Was hat dich an der Rolle und an dem Projekt allgemein gereizt?
Ich muss sagen, als ich das Drehbuch gelesen habe, war es für mich so eine Mischung aus Der Teufel trägt Prada mit ein bisschen Basic Instinct und vielleicht noch 9,5 Wochen. Und natürlich diese Kombination, sage ich jetzt mal, als Frau, da sagt man nicht sofort nein. Ja, das ist natürlich schon etwas, was sehr reizend ist. Und dann dieses Spiel mit dem Feuer, was ja irgendwie durch diesen ganzen Film trägt, das hat mich schon sehr neugierig gemacht und war dann für mich auch ein Grund zu sagen, nee, da habe ich richtig Bock drauf, das zu drehen.
Jetzt mal ganz, ganz oberflächlich gesehen, ist das auch so, dass man denkt von wegen Modebranche und so, dass man sich dann anhand der Drehbuchbeschreibung schon denkt von wegen, wow, das ist auch eine richtig coole Rolle, die auch richtig cool aussieht von den Klamotten, von den Kostümen, die man da hat?
Also natürlich spielt es in einer gewissen Art und Weise mit, weil wir erzählen die Modewelt und man denkt dann natürlich, also auch wenn es ein Traditionshaus ist, aber man hat natürlich sofort so eine Welt vor Augen, die man irgendwie, wo man sich gerade als Frau, glaube ich, dann total gerne drin sieht und man spielt natürlich sofort mit den Ideen, ah, was könnte die tragen und was passt zu ihr und das sind natürlich ja Gedankengänge, die man dann automatisch hat.
Du hast gerade gesagt, spiel mit dem Feuer. Es geht um eine Frau, die unabhängig wird, also sich so frei schwimmt im Laufe des Films, da verrät man, glaube ich, nicht zu viel, aber auch eben ihre sexuellen Freiheiten neu auslebt. Wie weit war das bei dir eine Überlegung oder wie lange hast du gezögert, weil es ja tatsächlich dann auch mehrere Sexszenen in dem Film gibt, wie lange hast du überlegt, das Projekt anzunehmen?
Es war tatsächlich ein Prozess für mich, weil ich eigentlich immer so früher gesagt habe, nee, so ganz viel vom Körper zeigen, das möchte ich nicht. Und klar, man hat vielleicht schon mal die ein oder andere Liebesszene in einem Film gehabt, aber da ging es jetzt schon sehr explizit um das Thema Erotik-Thriller und eben Sexszenen. Und ich habe mir am Anfang ein bisschen schwer getan, fand aber diese Geschichte und diese Figur so schön, dass ich dann selber immer dachte, oh Mann, aber irgendwie, ich hätte so wahnsinnig Bock, das zu spielen. Vielleicht muss ich da auch ein bisschen über meinen Schatten springen. Und das Tolle an der ganzen Geschichte war einfach, dass man auch mit der Produktion und auch Prime da sehr offen drüber sprechen konnte, was ist für einen selbst möglich, wo setzt man auch seine Grenzen, was man vielleicht auch nicht zeigen möchte. Und das war eigentlich von vornherein klar und damit habe ich mich dann auch wohl gefühlt und wusste, nee, ich kann dieses Projekt mit gutem Gewissen drehen.
Merkt man eigentlich ein Projekt an, ob das eine Frau geschrieben hat oder ein Mann? Ihr hattet ja in dem Fall eine Frau als Drehbuchautorin, die Stefanie Sichold. Kann man das daran ablesen?
Also ehrlich gesagt, ich lese immer Drehbücher, ohne davor drauf zu gucken, wer das jetzt geschrieben hat. Und ich habe noch nie groß einen Unterschied gemerkt, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann geschrieben hat. Natürlich gibt es so die ein oder anderen Sachen, wo man dann denkt, Ah, das muss aber aus der Feder eines Mannes gekommen sein. Oder auch genauso auch andersrum. Bei dem Buch, witzigerweise, habe ich das gar nicht gemerkt am Anfang. Also ob das jetzt von der Frau geschrieben wurde oder nicht. Da waren auch so ein paar Sachen drin, die hätte ich jetzt vielleicht als Frau auch anders interpretiert oder anders geschrieben.
Okay, aber du musst dich ja entscheiden für ein Projekt, wenn du eigentlich nur das Drehbuch hast. Du kannst vielleicht noch Gespräche führen, aber selbst wenn ein Drehbuch eine relativ genaue Beschreibung von dem ist, was passiert, gibt es wahrscheinlich immer noch so eine Restunsicherheit. Hast du die mit in den Dreh mit reingenommen?
Tatsächlich nicht, weil man darf auch nicht vergessen, wir hatten eine wahnsinnig tolle Regie. Also Tim Trachte macht natürlich, hat viele Filme schon gemacht und mit dem Horizont so nah, mit dem Film mit Jannik Schümann und Luna Weder hat da, glaube ich, bewiesen, dass er ein wahnsinniges Feingefühl auch dafür hat, Liebe zu inszenieren, was mir ein großes Vertrauen gegeben hat. Dann hatten wir einfach eine tolle Produktionsfirma wie Wiedemann und Berg, die ja einfach wahnsinnig viele Filme machen, die großen Erfolg haben. Und noch Amazon Prime Video als Partner. Also ich glaube, da war ich in ganz guten Händen soweit, dass ich relativ sicher in das Projekt gehen kann.
Du hattest gerade gesagt, dass du so ein bisschen über deinen Schatten springen musstest, weil sich deine Grenzen so ein bisschen verschoben hat. Wo wären denn deine Grenzen? Wo hättest du denn gesagt, von wegen, da bin ich raus, dann müsste jemand anders suchen?
Ich glaube, meine Grenze wäre es gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass die Szenen sehr extrem sind und vielleicht schon ja eine Art Fetisch gehen oder ich glaube, da hätte ich schon noch mal überlegen müssen, wenn es die Geschichte gewesen wäre, da muss man noch mal gucken, aber das war ja auch in dem Fall nicht die Geschichte und mir wurde von oder uns war von vornherein klar, dass das schön inszeniert wird und darauf bedacht ist, dass das tolle Bilder werden und damit war das für mich dann eigentlich auch okay. Wo ich jetzt ganz klar sage, jetzt den kompletten Intimbereich zu zeigen, das ist ja bei uns nicht der Fall, das wäre dann wahrscheinlich eine Grenze, das wäre mir dann zu privat.
Schauspieler und Schauspielerinnen sagen ja immer, dass das eigentlich ein sehr technischer Ablauf ist. Also die Choreografie mit dem Partner, mit der Partnerin, welche Bewegungen macht man jetzt natürlich noch mit Intimitätskoordinatoren, die wahrscheinlich bei euch auch dabei sind, dass sich beide wohlfühlen. Was ist der Trick oder wie macht man es, dass es trotzdem dann leidenschaftlich aussieht, auch wenn es eigentlich so ein technischer Vorgang ist?
Ja, das ist die Kunst des Schauspielers. Nein, das ist tatsächlich so. Es ist, man stellt sich das immer ein bisschen aufregender vor, als es am Ende vom Tag ist. Und bei uns war es ja auch so, genau, wir hatten die Intimitätskoordinatoren mit am Set und auch schon vorab, mit denen wir und der Regie dann wirklich detailliert durch die Szene gehen, gucken, welche Bewegungen sind es. Es ist fast eine Choreografie fast schon, die man da entwickelt eigentlich und die man dann am Set halt nochmal abruft. Also es klingt relativ unsexy, die ganze Geschichte. Ist es wahrscheinlich dann auch. Und dann ist am Set so aussehen zu lassen, sage ich mal, ist dann das Spiel des Schauspielers. Da kommt natürlich dann hinzu das Licht, wie das gesetzt ist und das ganze Setting, in dem es sich befindet und auch im Nachgang, ja, Musik, da wird natürlich wahnsinnig viele Elemente, die dann noch hinzukommen, die dann dem Ganzen helfen, das Ganze so zu verpacken, dass der Zuschauer am Ende da sitzt und sagt, oh, das ist aber schön.
Ist das dann aber trotzdem nur so eine Kerncrew, dass am Set wirklich nur die Leute sein müssen, sind, die wirklich da sein müssen? Also dass das nochmal eine kleinere Crew ist als bei anderen Szenen, Dialogszenen?
Ja, absolut. Also es ist tatsächlich so, dass immer wenn intime Szenen am Set sind, dann wird die Crew verkleidet. Das heißt, nur noch die Head-Offs, den einzelnen Departments sind am Set. Das heißt, der Kameramann ist am Set, Regie, eine Maske, einer vom Ton. Also da wird wirklich aufs Minimale reduziert und auch die ganzen Monitore sind ja auch drumherum, am ganzen Set befinden sich viele Monitore, damit jeder mitgucken kann, um zu sehen, ob alles passt. Die werden dann auch abgehangen in der Zeit, bis alles fertig ist.
Ja. Du machst ja schon eine Weile, bist Profi und deine Co-Stars sind auch Profis, aber wie oft fängt man eigentlich dann tatsächlich irgendwie an zu lachen aufgrund der Absurdität? Also war du gerade gesagt, dass die Diskrepanz zwischen dem, was man im fertigen Produkt sieht, wie sinnlich das alles wirkt und das, was man wirklich dann eher so choreografisch, jetzt meine Hand dahin, jetzt du mit deinem Kopf dahin, kriegt man da mal einen Lachanfall?
Auf jeden Fall. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, um diesem ganzen Thema eine nicht zu große Bedeutung auch zuzuwenden. Es ist immer noch eigentlich was ganz Natürliches, was wir darstellen, aber trotzdem natürlich sage ich jetzt mal, nicht unbedingt alltagstauglich nach außen. Deswegen, wenn man nicht lachen würde, dann wäre es, glaube ich, irgendwie auch eine komische Situation. Und wir haben auch viel gelacht. Und wenn man dann irgendwie merkt, man verharrt ein bisschen zu lange in dieser Position und man fragt dann mal kurz den Regisseur, sollen wir eigentlich mal kurz einen Stellungswechsel machen? Und dann kommt so, ach so, ja, ja, genau, macht mal Stellungswechsel. Und dann sind es einfach lustige Situationen. Vielleicht klappt auch der ein oder andere Stellungswechsel nicht ganz so elegant. Da wird schon auch mal gelacht und dann wird vielleicht nochmal neu angesetzt, ja.
Diese Erotik-Thriller oder Dramen sind ja so eine Art Trend gewesen in den letzten Jahren, gerade bei den Streamern. Wie hast du das so wahrgenommen? Spürst du auch, dass da mehr Stoffe sind, die jetzt kommen und wo es dann möglicherweise auch mehr Rollenangebote gibt?
Ja, also ich vergleiche das immer gerne so mit mir. Was gucke ich mir eigentlich gerne an? Und wenn ich dann so überlege, ach, ich bin jetzt gerade so allein zu Hause und weiß nicht, was ich gucken soll. Ach, so ein Erotik-Thriller, der geht eigentlich immer. Irgendwie, weil das ist natürlich auch wahnsinnig spannend. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das sind irgendwie Fantasien, die da ausgelebt werden. Und das ist dann zum Angucken eigentlich immer ganz nett. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieses Genre Erotik-Thriller, was ja ganz stark war damals in den 90ern und dann ein bisschen nachgelassen hat, dass das jetzt auch so ein bisschen mehr auf den deutschen Markt überschwappt. Also wir hatten ja jetzt auch mit 50 Shades of Grey oder so, das waren natürlich jetzt die letzten großen Erotik-Thriller. Culpa Mia, glaube ich, war so das Letzte, jetzt auch von den Spaniern, was jetzt kam. Und jetzt kommen halt die Deutschen, die sich jetzt auch mal da versuchen in diesem Genre.
Würdest du sagen, dass da die deutschen Fernsehfilme und Serien vielleicht ein bisschen zu prüde, ein bisschen zu verklemmt waren in der Vergangenheit?
Ja, ich glaube schon. Also wir Deutschen sind ja doch immer sehr darauf bedacht, nichts falsch zu machen und uns an Regeln zu halten. Und ich glaube auch in Bezug auf das Ganze, obwohl ja die Amerikaner eigentlich auch sehr prüde sind, was das wiederum betrifft. Aber ja, da haben wir uns ein bisschen zurückgehalten, auch gerade die Fernsehfilme. Also ich finde, da fehlt manchmal so ein bisschen der Kick bei der einen oder anderen Sexszene. Da könnte man schon mal ein bisschen mehr liefern.
Okay, dann behalten wir das mal im Auge. Lena, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Anti-Helden ziehen sich so ein bisschen durch die heutige Folge. Man kann eigentlich auch Bösewichte sagen, aber wir hatten es eben bei Agatha All Along und es geht jetzt eigentlich in diese Richtung weiter. Und zwar geht es jetzt um die Serie The Penguin. Es sind 8 Folgen, die bei Wow erscheinen werden. Ab sofort ist Starttermin. Und Micha, du hast diese Serie sehen können, du hast reingeschaut. Es setzt bei The Batman an. The Batman ist so ein bisschen Ausgangspunkt, aber kannst du da mal ein bisschen genauer erklären, wie das Ganze zusammenhängt, wie dieses Universum eigentlich da aufgebaut ist an dem Punkt?
Es setzt nicht nur nach Batman, The Batman an, sondern direkt nach The Batman. Also es wird nicht genau gesagt, wie viel Zeit vergangen ist, aber das schließt sich wirklich dann relativ nah an den Showdown an. Zur Erinnerung, also damals ging es ja um den Riddler. Der hat dann im Showdown tatsächlich einen großen Teil von Gotham City, also der Stadt, in der wir uns befinden, unter Wasser gesetzt. Und diese Auswirkungen spürt man dann auch noch zu Beginn von der Serie The Penguin. Das heißt, da hat es auch besonders die Ärmsten der Armen erwischt in der Innenstadt. Die Kriminalität nimmt zu. Und was ja auch noch passiert ist, dass Carmine Falcone, einer der Paten der Unterwelt, gestorben ist. Und damit entsteht in der Unterwelt von Gotham City so ein Machtvakuum. Also man weiß nicht genau, wer ist jetzt am Drücker. Und einer, der die Gunst der Stunde nutzen will, ist halt der Penguin. Also so wird Oswald Cobb genannt, der aufgrund seines so einer Art Gehfehlers so einen humpelnden Gang hat, weshalb er diesen Spitznamen The Penguin trägt. Und er versucht, dieses Machtvakuum auszunutzen, hat aber nicht mit der Tochter von Carmine Falcone gerechnet, weil die hat auch noch ein Wörtchen mitzureden.
er ist ja im Grunde der Bösewicht. Also zumindest ist er böse. Also sie haben natürlich alle irgendwie mehrere Seiten, aber das ist so ein bisschen das, was aufgegriffen wird. Wie gut funktioniert das denn, wenn du diese Figur jetzt in eine Titelrolle packst? Ist es denn so, dass du auch die sympathischen Seiten an ihm im Verlauf der Serie irgendwie kennenlernst?
Auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, er kam zwar in The Batman vor als Figur, auch schon damals gespielt von Colin Farrell, aber es war eine sehr, sehr kleine Rolle. Und man hat auch so ein bisschen den Eindruck, wenn man jetzt nochmal The Batman schaut, es war eigentlich in erster Linie, um vielleicht dann schon mal so einen Flock reinzujagen, von wegen, okay, das wird der Ausgangspunkt, wenn es denn eine eigene Serie geben sollte, wenn der Kinofilm funktioniert und wir eben das schaffen, daraus eine eigene Serie zu machen. Klar, wenn du dann wirklich so einen Anti-Helden hast, wie du schon gesagt hast, dann wird's halt schwer, das ohne Facetten zu machen. Insofern erfährt man natürlich viel mehr. Und du hast nicht nur diesen Mafia-Gangster, der sehr grobschlächtig wirkte in diesem Film, sondern kriegst halt auch im Laufe der Folgen so einen Einblick in sein Privatleben, in seine Beziehung mit seiner Mutter, zu seiner Freundin, zu einer Beziehung, den er zu einem Schützling aufbaut, den wir im Laufe der Serie kennenlernen. Also dadurch, dass er der verschiedene Rollen spielen muss, siehst du halt tatsächlich auch das große Ganze. Und es ist ein komplexer Charakter auf alle Fälle.
Ich finde es optisch auch sehr, sehr spannend, weil wenn du dir Colin Farrell anschaust und wenn du dir die Figur anschaust, die er spielt, The Penguin, da ist ja nun nicht mehr so viel von Colin Farrell wirklich erkennbar in der Performance. Wie gut konnte man ihm dann trotzdem eine gewisse Mimik geben? Wie gut hast du ihn dann vielleicht auch doch noch wiedererkannt? Weil ich vermute mal, dass der bestimmt 4-5 Stunden morgens in der Maske gesessen haben muss.
Auf jeden Fall. Also das hat er auch irgendwie jetzt nochmal in Interviews gesagt, dass er, und ich glaube, sie haben ihn mehr oder weniger direkt nach den Dreharbeiten, oder die Drehende war noch nicht so lange her, gefragt von wegen, wie schaut's aus, zweite Staffel, und das kennt man dann vielleicht auch von anderen Schauspielern, die erstmal dann sagen, nee, also frag mich in ein paar Jahren nochmal, oder frag mich in ein paar Monaten nochmal, dann können wir mal weiterschauen, aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr schlauchend. Du hast es gerade schon gesagt, wenn du jeden Tag mehrere Stunden, bevor irgendwas gedreht wird, in der Maske sitzen musst, weil er hat ja nicht nur so einen Fettsuit anbekommen, um diesen grobschlichtigen, übergewichtigen Gangster zu spielen, sondern auch fast eine ganze Gesichtsprothese. Also die Nase ist künstlich, der Mund ist vernarrt, so Pockennarben, die Ohren sehen anders aus, du hast eine Halbglatze auf. Und tatsächlich, also mein erster Gedanke war auch von wegen, Colin Farrell ist eigentlich eine Fehlbesetzung dafür. Weil wenn du jemanden so veränderst, warum nimmst du dann nicht gleich jemanden, der 70 Kilo schwerer ist und dann so aussieht wie die Figur? Das ist natürlich in diesem Comic-Kosmos, in dem wir uns bewegen, dann vielleicht wieder nachvollziehbar. Aber so im Laufe der Serie habe ich auch gemerkt von wegen, ja, es ist schon, er passt schon sehr, sehr gut. Du würdest ihn nicht wiedererkennen. Ich glaube, wenn du ein Foto Leuten vorlegst, würden die wenigsten sagen, das ist doch klar, ist Colin Farrell. Aber das schimmert dann so durch in den Blicken. Und da ist dann doch wieder Schauspielkunst am Werk, dass du sagst, ja, das passt dann schon, dass er diese Rolle bekommen hat, der ja auch eine Transformation hinter sich hat. Also in seiner Karriere hat er so als Herzensbrecher angefangen und als Schönling in frühen Rollen immer so ein bisschen Bad Boy Image auch dabei, auch durch private Eskapaden. Aber es war dann so der klassische Leading Man. Und in den letzten Jahren hat er sich dann wirklich zum Charakterdarsteller entwickelt. Und das kommt jetzt hier auch zum Tragen.
Möchte man vielleicht mit so einer Rolle auch irgendwie nochmal ein Statement setzen, was man kann und in welche Richtung man sich eben auch bewegen kann. Ich finde es aber trotzdem spannend, weil wenn ich mir vorstelle, ich habe diese gesamte Maske im Gesicht, wie gut bin ich überhaupt noch in der Lage, mein Gesicht so zu bewegen, dass die Maske sich mitbewegt, dass man das dann auch wirklich sieht und dass diese Mimik überhaupt zum Tragen kommt. Also vielleicht schaffen wir es irgendwann mal, einen Maskenbildner oder dergleichen einzuladen, um da irgendwie nochmal ein bisschen drüber zu sprechen, wie die diese Sachen anpassen.
Das wäre super spannend und ich glaube auch, dass das in den letzten Jahren, Jahrzehnten wirklich eine super Entwicklung gegeben hat. Früher war es wirklich so, du hast es raufgepackt und das war's dann und hat es wirklich wenig Spielraum. Dann gab es so einen Quantensprung mit Planet der Affen Ende der 60er Jahre, aber das war auch noch kein Vergleich zu heute. Du hast heute andere Materialien, mit denen du viel mehr diese Mikrobewegung im Gesicht auch eben transportieren kannst, obwohl du da was drauf hast. Und Colin Farrell hat auch in einem Interview gesagt, man glaubt tatsächlich nicht, was das auch für eine Befreiung ist. Klar, das ist stressig mit den mehreren Stunden, dass du da sitzt in der Maske und nichts machen kannst. Aber du kannst natürlich auch anders loslassen und die Sau rauslassen als Schauspieler, wenn du den Schutz dieser Maske hast. Und das kann dann wirklich noch mal dir andere Freiheiten geben und vielleicht noch mal so ein paar Reservoirs anzapfen, die vorher vielleicht gar nicht möglich waren, wo du nur mit deinem eigenen Gesicht schauspielern konntest. Mhm.
Bei The Batman denke ich jetzt erst in erster Linie auch schon an diese spannende Kulisse, weil Gotham ist natürlich super dunkel, super düster, super armutslastig auch in der Hinsicht. Und es war auch im Großen und Ganzen relativ brutal. Zumindest habe ich es so wahrgenommen. Wie viel greifen Sie davon jetzt in dieser Serie auf? Weil es geht ja noch weiter in die Abgründe von Gotham eigentlich jetzt in dem Fall wirklich hinein.
Auf jeden Fall. Also das ist ja auch, also meine Referenz früher, wenn ich früher The Penguin oder Der Pinguin gehört habe, dann habe ich an Tim Burton und Danny DeVito gedacht. Ja. Also das, was, glaube ich, Anfang der 90er dann der zweite Batman-Film war. Und das war ja sehr operettenhaft, also sehr, sehr drüber. Er hat auch irgendwelche Gimmicks gehabt und Regenschirme, die zu Maschinengewehren werden. Also diese typische, überzuckerte Fantasiewelt von Tim Burton. Und damit hat es halt überhaupt nichts mehr zu tun. Die haben auch tatsächlich, die Macher haben auch sich bei DC, also von dem Comicverlag, auch den Segen geholt, die Figur umzubenennen. Der heißt ja eigentlich Oswald Cobblepot. Also da merkst du auch schon diese Comicwurzeln. Wir haben gesagt, das passt nicht. Und wir würden ihn gerne in Oswald Cobb, also C-O-B-B, umbenennen. Weil wenn du dann so einen Comic-Namen hast, das würde nicht zu dieser realistischen, brutalen Welt von The Penguin passen. Insofern ist das realistischer, es ist düster, es ist brutal, ist es auch. Und es ist eigentlich so die Sopranos im Batman-Kosmos. So muss man sich das vorstellen. Es geht um Machtkämpfe, um Intrigen. Du hast eine Figur, die jetzt nicht wirklich als Comic-Bösewicht zu erkennen ist. Das ist eher so die Entstehungsgeschichte, wie er aufgestiegen ist oder vielleicht auch nicht. Also das kann man ja auch mal offen lassen. Aber was er bereit ist, und auch jemand, der ständig unterschätzt wird, auch aufgrund dieses Gehfehlers, den er hatten, dieses deformierten Fußes, dass Leute ihn nicht ganz ernst nehmen, aber du merkst halt, wie schlau der ist. Er hat trotzdem Schwächen, also abgesehen davon, dass er Menschen umbringt, aber er hat auch andere Schwächen und die werden ausgeleuchtet und das ist ganz spannend. Aber nochmal ganz kurz, weil du The Batman gesagt hast, das vielleicht, um Erwartungsmanagement zu betreiben, The Batman sollte man nicht erwarten in dieser Serie. Also wer jetzt hofft, dass Robert Pattinson vorbeifliegt oder so, da müssen wir, glaube ich, auf Batman Teil 2 warten.
Finde ich jetzt aber auch ganz spannend, ob sie damit wirklich den Weg ebnen zum zweiten Teil von The Batman. Ob das jetzt quasi so ein Übergang wird, um seinen Eintritt vielleicht auch in den Film wieder zu schaffen. Ob sie da dann doch auf den Joker setzen, man weiß es ja nicht so genau, wie es da jetzt wirklich dann weitergehen soll.
Das stimmt, aber alles, was ich bisher gesehen und gehört habe, steht das relativ für sich, diese Serie. Auch da wäre ja auch, wo wir vorhin drüber bei Agatha und bei WandaVision drüber gesprochen haben, auch hier muss man The Batman nicht gesehen haben. Es hilft sicherlich, aber es funktioniert auch, ohne den Film vorher gesehen zu haben, möchte ich behaupten.
Hat es dir denn gefallen? Also werden Fans von The Batman jetzt doch irgendwie mal gesagt, auch wenn sie dann Robert Pattinson nicht erwarten können, aber werden die auch an The Penguin ihre Freude haben, so rein stimmungstechnisch auch?
Stimmungstechnisch auf alle Fälle. Also du hast es ja beschrieben, das ist atmosphärisch sehr dicht, aber es ist halt noch mal weiter weg. The Batman war ja auch schon sehr realistisch. Also es glich einer Welt, die wir tatsächlich selber kennen. Und da war ja dann auch The Batman weniger als Superheld unterwegs, sondern vielmehr als Ermittler, was ja auch in den Comic-Ursprüngen auch der Fall ist, dass er eher so eine Art Detektiv war, der halt dann zwar diese Persona hatte, aber eben vielmehr so eine Ermittlerposition hat. Und auch hier sind wir halt, wird nochmal ein neues Genre, tatsächlich dieses Mafia, diese Mafia-Geschichte. Und das ist gut erzählt, das macht Lust, weiterzuschauen. Und gerade am Anfang sind da auch Wendungen dabei oder Entwicklungen dabei, die ich nicht hab kommen sehen.
Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass ihr es auch seid. The Penguin ist ab sofort bei Wow verfügbar.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
Ich habe in der kurzen Musikpause gerade eben schon zu Micha gesagt, jetzt schließt sich ein bisschen auch der Kreis, weil wir haben mit WandaVision in gewisser Hinsicht unter anderem angefangen bei Agatha All Along und jetzt haben wir ein Wiedersehen mit der Hauptdarstellerin von WandaVision, mit Elizabeth Olsen, in der folgenden Produktion in Drei Töchter. Der Film ist ab sofort bei Netflix verfügbar, aber die Rolle, die Elizabeth Olsen in diesem Fall spielt, ist ungleich anders zu der, die sie im Marvel-Universum verkörpert hat. Michael, gibst du uns mal kurz einen Einblick, worum geht es in dem Film?
Ja, ich glaube zwangsläufig. Also so viele Hexenrollen gibt es dann doch nicht und Superheldenrollen. Worum geht es? Es geht um, ja, also der Vater von Rachel, Katie und Christina liegt im Sterben. Und diese drei Schwestern bzw. Stiefschwestern, die sich über die Jahre entfremdet haben, kommen zusammen in der Wohnung des Vaters. Und die ist in New York City ziemlich klein, also die sind dann auch gezwungen, miteinander umzugehen, obwohl man sehr, sehr schnell merkt, die sind sehr, sehr unterschiedlich, diese drei Schwestern. Und während sie sich jetzt um diesen Vater kümmern, der wahrscheinlich so die letzten Tage vor sich hat, brechen alte Konflikte, die auch nie wirklich ausgesprochen wurden, brechen wieder auf.
Das klingt nach extrem schwerer Kost. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Film ist, wo du auch schauspielerisch einiges reinlegen kannst, aber es klingt einfach, als wenn das Thema sehr, 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 sehr schwer wäre. Würdest du sagen, dass das etwas ist, was jetzt extrem aufs Gemüt drückt, wenn du da jetzt erstmal Leuten vielleicht so ein bisschen an die Hand geben möchtest, ob es ein Film für sie wäre?
Also kann es ganz, ganz bestimmt. Also es hängt, glaube ich, dann immer von der Disposition ab, wie man damit umgeht und wie man vielleicht auch geprägt wurde, ist natürlich ein Thema, wo man, ein Film, bei dem man wissen sollte, worauf man sich einlädt. Also der Vater liegt im Sterben, ohne dass das jetzt wirklich sehr explizit gezeigt wird, aber das ist der Anlass dafür, warum diese drei Frauen überhaupt zusammenkommen. Insofern, das sollte man zumindest wissen, bevor man in diesen Film reingeht. Und ja, es ist beklemmt, aber es geht dann doch auf eine andere Ebene. Es geht dann doch eher auf diese Beziehung zwischen diesen drei Schwestern, die natürlich durch den Vater geprägt ist, der dann auch eine zweite Familie gegründet hat. Das heißt, du hast dann auch diesen Konflikt zwischen Stiefschwestern, und dann ist sie aber auch nicht, ist eher nicht der leibliche Vater von der einen Schwester, sondern ist praktisch dann der Stieftater gewesen. Ist das anders zu bewerten? Das schwingt dann immer so auch bei bestimmten Bemerkungen. Also du hast doch viel passive Aggressivität dabei. Und es geht dann tatsächlich um den Konflikt dieser drei Schwestern. Und ja, es ist Schauspielkino und können wir vielleicht kurz über die Besetzung sprechen. Wir haben.
Jetzt hast du mir die Frage vorweggenommen, Michael.
Achso, okay. Dann stell sie nochmal und ich antworte pflichtgemäß.
Also, pass auf. Ich wette mit dir, dass das Ganze getragen wird von den Darstellern. Weil wenn du so einen Film machst, dann willst du natürlich auch hohe Schauspielkunst haben bei so einer Thematik. Elizabeth Olsen habe ich gerade schon angesprochen. Wen haben wir denn noch mit dabei? Bitteschön.
Dankeschön. Wir haben Natasha Lyonne dabei. Das ist die Hauptdarstellerin aus der Serie Pokerface und aus Russian Doll, also so rote Locken, absolute Erscheinung. Die spielt diese Stiefschwester. Und wir haben Carrie Coon dabei. Auch jetzt vielleicht vom Namen her nicht so ein Megastar, aber auch schon in der Serienwelt, spätestens bei The Leftover, hat sie, glaube ich, auch einen Golden Globe, glaube ich, bekommen. Damals diese HBO-Serie ist jetzt bei The Gilded Age dabei. Auch ein Gesicht, was man kennt. Und ja, da gibt's dann wirklich einen echten Schlagabtausch zwischen diesen drei Schwestern, die alle unterschiedlich gestrickt sind, also auch geschichtenmäßig oder vom Erzählerischen sehr geschickt angelegt, weil du hast dann einmal diese sehr pragmatische große Schwester, du hast eine eigentlich Dauerbekiffte, kann man sich überlegen, wer das vielleicht spielen könnte, also das ist so die Natasha Lyonne-Rolle, die aber auch auf Abstand geht und die diese Stiefschwester spielt, die von den anderen beiden, zumindest fühlt sie das so, auch nicht wirklich als voll wahrgenommen wird und versucht halt eben ja, dem ganzen Konflikt so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und du hast die Elizabeth Olsen, die eine sehr, zumindest vordergründig, eine sehr positive Schwester spielt, die optimistisch ist und sehr, sehr geerdet ist. Und da kann man sich dann auch denken, dass das vielleicht auch nicht alles ist, was hinter ihr steckt.
Ich finde es ganz spannend. Ich habe gelesen, ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich so ist, aber ich habe es gelesen, dass Netflix darauf setzt, diesen Film anteilig, ich glaube, in den USA auch ins Kino zu bringen, was ja darauf hindeutet, dass sie mit dem ganzen Ding ins Oscar-Rennen gehen wollen würden. Siehst du da Potenzial, dass dieser Film bei den Oscars eine Rolle spielen könnte?
Ja, sehe ich. Aber ich weiß auch genau, dass das halt super schwierig ist und nicht nur von der Qualität des Filmes abhängig ist. Weil dann muss es eine Kampagne geben, du musst so viel auch Rückenwind spüren, dass sich ein Filmstudio sagt, ja, da investieren wir Geld und wir nehmen vielleicht Geld von einem anderen Film, den wir auch am Start haben, der vielleicht ein bisschen größer ist, weil wir haben es hier mit Art Kammerspielart, also spielt sich fast hauptsächlich in dieser Wohnung ab. Also zu gucken, wie geht man strategisch vor, spielt eine große Rolle dabei, wer ein Oscar, also gerade bei den drei Darstellern ist. Ich habe tatsächlich vorher mal geschaut, das ist wirklich große Schauspielerinnen-Kino von den dreien Hauptdarstellerinnen, die auch sehr gleichmäßig vertreten sind. Und ich habe mal geguckt, was so die, sag euch.
Ich wollte gerade sagen, packt man die dann in Hauptdarstellerin oder Nebendarstellerin? Da kann man dann losen, wer die besten Chancen hat.
Genau, sehr, sehr spannende Frage. Wenn du die alle in die gleiche Kategorie packst, kannst du davon ausgehen. Also Kategorie packen heißt jetzt erstmal nur Anzeigen schalten, in der Hoffnung nominiert zu werden. Aber dann weißt du auch genau, die werden sich wahrscheinlich gegenseitig die Stimmen klauen. Mhm. Weil Leute sagen, ich finde den Film toll, aber ich kann jetzt nicht alle drei wählen. Und insofern ist das spannend für mich. Also ich habe mal spaßeshalber geguckt, so, es gibt so Websites, wo dann auch schon Experten sagen, wer ist so jetzt der Führende oder was sind die Favoriten, stand jetzt im September für die Oscars, wobei Filme teilweise noch gar nicht draußen sind. Und die haben dann auch Natasha Lyonne und Carrie Coon bei den Nebendarstellungen gehabt. Und keiner hatte Elizabeth Olsen. Für mich persönlich ist sie eigentlich der MVP in diesem Film. Also ich finde sie tatsächlich am stärksten. Aber da siehst du mal, wie viel da mit reinspielt. Insofern, ach, wer weiß es. Mal gucken.
Ja, ja. Wie hat es dir denn gefallen? Also kannst du sagen, das ist ein Film, den du guten Gewissens auch einer anderen Zielgruppe oder einer größeren Zielgruppe eben entsprechend empfehlen würdest?
Ja, der Film macht das sehr, sehr geschickt, dass er diese Konflikte aufdeckt, die, selbst wenn man sie jetzt nicht selber in der eigenen Familie hat, aber irgendwie total nachvollziehen kann. So Eifersüchteleien, kleine Spitzen in Nebensätzen, irgendwelche Bemerkungen, und das schaukelt sich halt hoch, bis es dann irgendwie zum Ausbruch kommt. Und diese Rivalität zwischen Geschwistern, das ist schon sehr, sehr spannend. Wer führt das bessere Leben? Und von wegen, ach, du hast es doch leicht. Und dann schaut man mal hinter die Fassade und sieht es doch anders aus. Es ist wirklich ein kleiner, feiner Film, der sich lohnt. Und ja, also mit den anfänglichen Einschränkungen, dass es halt ein bedrückendes Thema ist, ist dir zu empfehlen, auf alle Fälle.
Drei Töchter ist ab sofort bereits bei Netflix verfügbar. Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Und mich ja, um an den Anfang wieder mal anschließen zu können, hast du gerade schon hingedeutet, dass wir das Ganze ja mal ein bisschen typisch deutsch in Schubladen reinschieben könnten. Was würdest du denn sagen, wo passt Agatha All Along denn nach meiner Beschreibung mal so rein?
Ja, das müsstest du doch sein. Du hast doch den Vorsitz in dem Arbeitskreis Humor, ja, nein.
Typisch deutsch, nicht zu vergessen.
Wobei, wir haben natürlich auch bei Agatha All Along so diese Genreserien, also Fantasy, Science Fiction, Mystery und so. Da ist es ja manchmal auch ein bisschen unfair, die einfach nur ins Dramafach zu packen, ne? Weil die es natürlich auch eine super schwere Konkurrenz haben. Ich weiß noch, bei unserer Umfrage zu den besten Serien des Jahrtausends hatten wir uns ja auch beholfen, ne? Da, wo wir diese Redaktionsumfrage gemacht haben, über die wir ja auch gesprochen haben in einer Folge. Da haben wir uns ja auch ein bisschen damit beholfen, dass wir gesagt haben, wir machen Comedy und wir machen Science Fiction und wir machen Krimi. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar manchmal ein bisschen besser wäre bei solchen Preisverleihungen. Aber wir wollten ja zu den vier Serien. Ja, Agatha All Along, Drama, meintest du doch.
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also es gibt ja Undressed. Mystery nicht als Bereich zum Einsortieren. Also auf jeden Fall Undressed, Comedy.
Bei den Oscars dann im Dramafach, wenn es da irgendwie als... Ich weiß, wäre mal spannend, aber ich glaube, der deutsche Beitrag steht schon fest, weil es muss da auch immer so, die deutsche Filmakademie muss doch einen deutschen Beitrag, aber der muss im Kino gelaufen sein. Insofern fällt Undressed raus.
Ja,
deswegen fällt Undressed raus. The Penguin, Drama auf alle Fälle, und Drei Töchter, da ist es wirklich mal eindeutig.
Ja, ach Gott, das klingt aber auch langweilig. Ne? Das klingt, als wenn wir jetzt alles einfach, wenn wir nicht genau wissen, wo es hin müsste, irgendwie ins Drama, in die Drama-Kategorie packen.
Deswegen müssen wir da nochmal ran, glaube ich, an die Kategorien.
Ich gebe das auch bei den Emmys nochmal weiter. Ich werde meine nicht existenten Kontakte dahin.
Ja, mach mal deinen Einfluss geltend.
Bemühen und mal schauen, was dabei rauskommt. Naja, aber wo ich meinen Einfluss geltend machen kann, ist bei der Belegung der kommenden Folge. Da kann mich ja sich jetzt ein bisschen was anhören im Anschluss.
Glaubst an
die
du?
Episode. Wir testen mal, wer da jetzt gleich die größere Macht ausüben kann. Genau, und ihr hört uns wieder, ja, jeweils immer am 1. und am 3. Freitag des Monats. Wir freuen uns, euch auch wieder in der nächsten Episode dabei zu haben. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.